Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Friederike Sittler. Sie ist Politologin und Theologin, außerdem Vorsitzende des Journalistinnenbundes und sie leitet die Abteilung Hintergrundkultur und Politik hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Sittler.
Ich danke für die Einladung.
Haben Sie schon einen Weihnachtsbaum besorgt?
Nein, das werde ich morgen tun. Und ich fahre dazu dann allerdings erst in die Heimat und dann geht's auf einen wirklich noch Bauernhof. Und da ist hoffentlich noch ein Baum übrig, der bei uns reinpasst. Wir haben nicht so hohe Decken, wir wohnen in einem Fachwerkhaus.
Ah, da muss man dann immer aufpassen. Oder, was wir früher manchmal gemacht haben, Spitze abschneiden.
Ja, das ist aber irgendwie gemein, ne? Nee, wir nehmen gleich ein kleines Bäumchen, das ist in Ordnung.
Klingt gut. Und ich glaube, wer noch sagen würde, klingt gut mit dem Weihnachtsbaum, ist Unionschef Friedrich Merz. Der hat sich nämlich in einem Interview mit der Funke Mediengruppe zum Weihnachtsbaum geäußert. Und er hat gesagt, dass es für ihn zur deutschen Leitkultur dazugehört, vor Weihnachten einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Gut gemacht, Frau Sittler.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber da merkt man, wir kommen aus derselben Gegend. Ich habe auch schon mit Herrn Merz den identischen Christmetten-Gottesdienst besucht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob mich das auszeichnet.
Ah, dann können Sie ja das Lob sich dann zum Weihnachtsbaum also, persönlich
ich meine,
abholen.
Es ist eine Kultur und es ist für mich ist es was Schönes. Ich würde den Weihnachtsbaum auch nie früher aufstellen und bei uns wird er tatsächlich mit echten Kerzen bestückt und er wird am Heiligabend bei der Bescherung entzündet. Und dann steht er in der eigentlichen Weihnachtszeit, nämlich nach Weihnachten, was dann bis Februar gehen kann. Also ein bisschen früher ist er bei uns auch wieder weg, der Baum. Aber jedenfalls ist es natürlich ein Ritual, das mit dem christlichen Fest verbunden ist. So. Ob das jetzt dann mit dem Begriff Leitkultur besetzt werden muss, weiß ich nicht. Es ist eine christliche und familiäre Tradition.
Das mit den echten Kerzen finde ich auch total schön. Gibt es
ja,
bei uns auch,
ist,
machen aber viele nicht mehr.
Nee, ist ja auch anstrengend. Aber dadurch guckt man ja viel intensiver auf den Baum. Und wir haben immer auch schon beim Schmücken, erzählen wir uns die Geschichten davon, die alten Schmuckstücke, die da dran kommen, die kleinen Engelchen und Walnussschalen mit kleinen Bettchen drin und so. Also wir sind da sehr traditionell und das genieße ich sehr. Und in dem Moment, wo wir die Kerzen entzünden, gucken wir hin und haben eine besondere Aufmerksamkeit dafür. Und das Weihnachtsfest ist ja mit dem Licht verbunden. In der Christmittenliturgie ist ja erst aus der dunklen Kirche heraus, geht es zum Licht über und erst dann ist Weihnachten. Das, was wir jetzt machen in der eigentlich besinnlichen Adventszeit, schon alles hell erleuchten, ist eine, sagen wir mal, heute moderne Interpretation, aber es ist nicht die christliche Tradition.
Vielen Dank für die Einordnung und wir treffen uns wie immer hier am Mittag, um eine Stunde über die Themen des Tages zu sprechen. Schön, dass Sie zuhören und vielleicht schon Ihren Weihnachtsbaum besorgt haben, wer weiß. Die Vorsitzende des Journalistinnenbundes und Leiterin der Abteilung Hintergrundkultur und Politik ist mein Gast hier heute im Deutschlandfunk Kultur, Friederike Sittler. Und wir besprechen gemeinsam das, was der Tag hier heute so bringt. Die mühsam erzielte Einigung der Koalition auf ein Sparpaket wird weiter zerredet. So steht das in einer dpa-Meldung, weil dpa-Meldungen sind ja normalerweise eigentlich immer so relativ neutral. Und das ist natürlich eigentlich auch ein neutraler Satz, ist aber bei mir hängen geblieben, weil er eben so viele nicht neutrale Gedanken dann plötzlich auslöst. Und ich finde, dieses Zerreden, das kann man wohl sagen. Es gibt ja einen Kompromiss, der sieht vor, dass die Schuldenbremse für 2024 generell eingehalten werden soll. Es wird nur gerade geprüft, wie das mit der Fluthilfe im Ahrtal aussieht. Also da könnte es eben dann eine Ausnahme geben. Aber sonst soll die Schuldenbremse stehen. Und der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der hat jetzt heute wieder in einem Interview gefordert, dass die Schuldenbremse auch fürs nächste Jahr ausgesetzt werden solle. Andernfalls drohe eine Spaltung der Gesellschaft. Da holt er jetzt die ganz harte Keule raus, Frau Sittler, oder?
Ja, ich habe so gedacht, als dieses Thema mir vor der Sendung genannt wurde, ach, gerade hätte ich so das Gefühl von, ich würde gerne mich ins Bett legen und die Bettdecke rüberziehen und ein paar Tage schlafen, weil ich es nicht mehr so gut aushalte, was da gerade gemacht wird. Wobei ich natürlich dann wieder, wenn ich mit diesem emotionalen Gefühl aufhöre, sagen muss, klar, alle Interessenparteien haben ja auch ihre Berechtigung. Die Landwirte haben Not, die demonstrieren. Das gehört zur Demokratie dazu, dass wir uns auseinandersetzen darüber und es unterschiedliche Ansichten gibt. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, muss man mehr Geld hineinpacken, damit wir in dieser schwierigen Situation, wo uns so vieles bedrängt, wo Wahlen vor der Tür stehen im nächsten Jahr, wo wir befürchten, dass es einen Rechtsruck gibt, muss man dann eben qua Geld etwas Ruhe hineinbringen. Aber dann ist auch wieder die Frage, wer profitiert von dem Geld? Und wenn ich dann noch ein bisschen Abstand nehme und dann überlege, Wir haben ja mehrheitlich in Deutschland diese Koalition gewählt. Die hat sich zusammengerauft. Am Anfang gab es das Narrativ, wir erinnern uns, dieses Selfie-Foto von dieser Koalition, die strahlt und sagt, wir machen das jetzt anders. Und es war eigentlich das Versprechen auf, obwohl wir so unterschiedlich sind, werden wir das schaffen. Und das ist ein gutes Signal für Deutschland. Und jetzt gehen wir täglich und fast im Minutentakt, und da stimmt das Wort von zerredet, irgendwie jedes Projekt der Koalition, wenn sie sich mühsam geeinigt haben, kommt bestimmt wieder einer aus der Hecke gesprungen und sagt, das ist aber ganz falsch. Und ich würde es ja doch nochmal anders machen. Und diese Situation haben wir, das führt mich zu meinem Gefühl zurück, Bettdecke überziehen, schlafen und mal gucken, was dann rausgekommen ist.
Und dann vielleicht im neuen Jahr mal auftauchen und gucken. Mhm. Es ist aber, muss ich sagen, ohne dass wir jetzt die, wie Sie sagen, aus der Hecke springen und von der Seitenlinie sagen, geht alles nicht, ja tatsächlich so gewesen, dass es einen Kompromiss gab von der Ampel. Ja. Und dann, und das bringt mich auch zum Gefühl, dass da viel zerredet wird, gab es dann oder ist es sehr schnell passiert, dass die Kerosinsteuer auf Inlandsflüge, die eigentlich vorgesehen war, also die Kerosinsteuer, die kommen sollte aus Inlandsflüge, die wurde dann doch wieder von der Liste weggenommen, ist ersetzt worden durch eine höhere Ticketsteuer auf Flüge, die kommen soll. Da kann man sagen, okay, das ist ein kleines Detail, aber ich finde, dieses Detail zeigt, dass die Ampel auch das Signal nach außen sendet, da ist was verhandelbar, ist nicht alles festgezurrt, und das führt dann eben dazu, dass dann auch sehr viele aus der Hecke kommen und sagen, ich hätte da auch noch einen Wunsch, und eben die Landwirte auch sagen, nein, das nicht und so.
Ja, man könnte aber auch eine andere Betrachtung wählen und sagen, es ist eigentlich normal, dass wenn die Spitzen sich über etwas unterhalten haben und Festlegungen getroffen haben und dann ja auch, die Öffentlichkeit will wissen, was habt ihr denn nun beschlossen, das verkündet, dass man danach nochmal in die Feinjustierung geht und sagt, das ist übrigens in jedem Unternehmen so, der Vorstand beschließt was und dann kommen doch nochmal die Fachabteilungen oder in jedem Ministerium, in jedem, auch bei uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, man beschließt etwas und dann geht man und evaluiert ja auch bestimmte Dinge. Und diese Prozesse sind aber in unserer aufgeregten, immer wieder Draufhau-Gesellschaft, so habe ich jetzt den Begriff gerade mal erfunden, aber diese Prozesse sind ja fast nicht mehr möglich. Und jetzt, klar, kann man sagen, die einen haben es weggenommen, jetzt wollen die anderen auch noch was. Und das macht dieses sehr, sehr angespannte, sehr kribbelige, dieses mal in Ruhe noch etwas durchdenken und dann handeln, ist ja kaum möglich. Bin wieder bei meinem Gefühl von, man müsste mal ein paar Tage verschlafen und dann gucken, was die Politikerinnen und Politiker gemacht haben. Wobei bei mir auch ein Entnervungsfaktor ist, ich habe gerade gegendert und die Beidnennung genommen, aber meistens sehe ich drei Männer, die mir erklären, wie die Weltlage ist. Und ich kann es langsam nicht mehr sehen, ehrlich. Jetzt ist die Realität. Aber ich darf ja mal als Frau auch mal sagen, dass ich irgendwie morgens keine große Freude mehr habe bei der Betrachtung der Zeitungsbilder.
Jetzt haben Sie gesagt, so diese Draufhau-Gesellschaft, oder auch laute Gesellschaft, so laut schreien. Jetzt sind es ein paar, die auch sehr laut schreien. Wir haben ja gesehen, die Traktoren, die am Montag vorm Brandenburger Tor waren, ganz jetzt im Moment blockieren Landwirtinnen und Landwirte aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Autobahnauffahrten. Also die blockieren und protestieren gegen die geplante Streichung der Agrardieselsubvention, die eben auch vorgesehen ist bei diesem Haushaltskompromiss. Das ist natürlich, kann man auch diskutieren, auf welche Art dieser Protest vielleicht angemessen ist. Wir hatten diese Woche einen Gast hier in der Sendung, die hat gesagt, das erinnert sie an die letzte Generation und sie findet, das ist über die Stränge, das in der Intensität zu machen. Ich würde sagen, das ist Teil der Zivilgesellschaft und da ist es auch gut, dass jemand eben draufhaut und sehr laut deutlich macht, was ihm oder ihr nicht passt.
Ja, es ist ja nicht die erste Traktorendemonstration, die wir reden ja hier in Berlin. Wir haben schon alle einige Male im Stau gestanden oder als Radfahrerin in den Qualmwolken dann der Traktoren. Es ist alles zulässig und dass sie aufmerksam machen und dass alle versuchen, auch gerade in einer so aufgeregten Debatte Zeichen zu setzen, wahrgenommen zu werden. Und muss man ja sagen, liebe Bauern, habt ihr geschafft. Wir reden darüber.
Friederike Sittler hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Es ist kein Geheimnis, dass in der ukrainischen Armee Soldaten fehlen. Der neue ukrainische Verteidigungsminister Umjarov, der überlegt jetzt, auch im Ausland lebende ukrainische Männer einzuziehen. Er hat Bild, Welt-TV und Politico ein Interview gegeben und da hat er gesagt, dass Ukrainer im wehrfähigen Alter von 25 bis 60 Jahren in Deutschland und anderen Ländern aufgefordert werden sollen, sich in den Rekrutierungszentren der Streitkräfte zu melden. Das soll jetzt, so heißt es, erstmal eine Einladung sein, aber es soll Sanktionen geben, wenn jemand der Aufforderung nicht nachkommt. Und ich möchte da kurz draufschauen mit meinem Gast Friederike Sittler. Sie leitet die Abteilung Hintergrund Kultur und Politik hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, und mit Sabine Adler, unserer Osteuropa-Expertin und ehemaligen Osteuropa-Korrespondentin. Frau Sittler, erstmal die Frage an Sie. Ich habe es ja gerade geschildert, so dieses zwischen einer Einladung, die aber dann sanktioniert werden soll, wenn sie nicht angenommen wird. Nicht so gut, oder?
Als ich das hörte, habe ich gedacht, ja, Selenskyj steht unter einem wahnsinnigen Druck. Die ukrainische Regierung steht unter einem wahnsinnigen Druck. Sie bekommen die Waffenhilfen nicht in dem Umfang, wie sie sie erbeten haben. Sie hängen an den Entscheidungen in den USA. Sie hängen an den schwierigen Prozessen in der EU. Und sie versuchen, sich zu wehren. Und das ist dann die Botschaft, die gesendet wird. Aber Sabine Adler weiß garantiert mehr dazu.
Ja, genau. Möchten wir nochmal einordnen mit Sabine Adler. Frau Adler, wir haben es gehört, es steht nicht gut um das ukrainische Militär. Aber was sagt denn dieser Aufruf ins Ausland wirklich über den Zustand des ukrainischen Militärs? Ist das Verzweiflung, die da mitschwingt?
Es ist Verzweiflung, aber da schwingt auch mit, dass es eine große Ungerechtigkeit gibt. Diejenigen, die jetzt schon an der Front sind, die sind da schon zum Teil seit 21 Monaten, eben so lange wie der Krieg geht. Und die Frauen, die angehörigen Frauen haben schon protestiert. Also es gibt da auch großen Druck auf die Regierung. Und für Selenskyj ist das auch eine Frage, die bezeichnet er als heikel. Und belässt diesen ganzen Vorgang im Grunde genommen bei der Armee, also macht sich diese Aufforderung auch nicht zu eigen. Er sagt, dass das Ganze teuer ist. Wenn man das hochrechnet, braucht man dazu 10 Milliarden Euro mehr. Die habe die Ukraine nicht. Da könnten allerdings westliche Partner einspringen. Und dann gibt es noch eine andere Dimension dieser ganzen Geschichte. Wenn man sich das anschaut, dass da eine 500.000 Männer kommen soll, das geht natürlich erstmal innerhalb der Ukraine, denn da entziehen sich auch doch eine ganze Reihe, Stichwort Korruption, sich freikaufen. Und wenn man jetzt nach Deutschland guckt, dann, wenn man das hochrechnet, es gibt ungefähr 1 Million ukrainische Flüchtlinge. 80% sind Frauen, Kinder und rund 200.000 sind Männer. Aber darunter sind eben ja auch viele Kriegsuntaugliche, also auch verletzte Männer, die schon im Krieg waren, oder eben andere kranke Männer. Und die große Frage, die über allem steht, ist ja jetzt eigentlich, sollen jetzt deutsche Behörden oder polnische Behörden oder wo auch immer ukrainische Flüchtlinge sind, sollen also die jeweils einheimischen Behörden diese Männer ausfindig machen und zur Rückreise zwingen? Das ist eine Diskussion, die läuft eine ganze Weile schon in der Ukraine, und man hofft da schon auf diese Kooperation der Behörden.
Jetzt gibt's, Frau Sittler, Berichte, und wir haben es ja auch gerade von Sabine Adler gehört, von ukrainischen Männern, die sich dem Kriegsdienst entziehen wollen. Da geht's, wir haben es gehört, ums Freikaufen, aber auch eben durch die Flucht ins Ausland, was ja eben dann auch erklärt, warum auch dieser Aufruf des Verteidigungsministers ins Ausland geht. Es gibt ganz strenge Kontrollen an den Grenzen. Beamte durchsuchen Autos, reißen Verkleidungen von Zügen ab, um zu gucken, ob da jemand gerade die Grenze übertreten möchte. Jetzt wäre aber ja die Alternative, wenn man eben sagt, man überlässt es wirklich komplett der Freiwilligkeit und niemand meldet sich, wäre ja die Alternative, wenn man es ganz zu Ende denkt, tatsächlich sowas wie eine Kapitulation. Also weiß nicht.
Und die ist, soweit ich das ja immer wieder lese und höre, in der Ukraine nicht gewollt. Und die große Frage wird dann eben die der Solidarität sein. Sabine Adler hat es ja eben geschildert, dass 21 Monate manche Männer, und übrigens, es gibt, soweit ich weiß, auch Frauen im Militär in der Ukraine, die wir aber kaum sehen. Wir sehen in den Bildern, das beschäftigt mich immer im Rahmen meines Ehrenamts sehr, wir sehen da dieses Bild, Männer kämpfen, Frauen sind nach Deutschland oder andere Länder geflohen, aber es gibt eben auch Männer, die hier sind. So, jetzt die Frage der Solidarität. Wenn ich jetzt mich mal in die Rolle eines jungen Mannes oder mittelalten Mannes versetze in der Ukraine, wenn er wüsste, er geht für 6 Monate, 12 Monate an die Front, gut, und dann kommt jemand anders. Aber die wissen ja alle, wenn sie jetzt anfangen, dass sie wahrscheinlich nicht wieder zurückkehren für die nächsten Monate oder schwer verletzt oder es mit dem Tod endet. Also das ist wirklich eine Situation, die man kaum auflösen kann. Die Frage ist, schafft die ukrainische Gesellschaft dieses Signal doch nochmal von der Solidarität, die ja am Anfang offensichtlich sehr, sehr stark vorhanden war?
Und genau da hake ich jetzt noch mal ganz kurz ein, geht es auch dem Verteidigungsminister Umerov um Verbesserungen. Er sagt eben auch, diese Gerechtigkeit muss hergestellt werden und jeder soll vorher wissen, wofür er ausgebildet wird, womit er ausgerüstet wird, wo er Dienst tut, wann und, wichtigste Frage, wann er wieder entlassen wird. Das ist genau das, was Friederike Sittler sagt. Das ist wirklich das größte Manko. Und eins wurde allerdings schon ausgeschlossen, dass die Frauen tatsächlich eben auch eingezogen werden sollen, mobilisiert werden sollen. Davon will der Präsident nichts hören. Und es ist völlig richtig, Frauen kämpfen schon jetzt an der Front.
Ich fand ja auch bemerkenswert, dass der Verteidigungsminister Umerov sogar ein Interview in deutschen internationalen Medien gibt und so offen sagt, dass er auf alle angewiesen ist, dass er eben auch die im Ausland auffordert zu kommen. Das ist ja auch eine Info, die Putin interessieren dürfte. Wieso geht die Ukraine denn da so offen damit um, Frau Adler?
Also es ist ja so, selbst wenn die Ukraine das jetzt im Land selber nur per Interview für nationale Medien gemacht hätten, dann wird das natürlich ja alles genau beobachtet. Auch alles, was in dem europäischen oder westlichen Ausland zu diesem Krieg gesagt wird, wird in Moskau genauestens beobachtet. Und man hat dann natürlich auch eigene Erkenntnisse. Und dann ist es ja auch so, dass auch Russland ziemliche Probleme hat, seine Soldaten zu bekommen. Und da gibt es jetzt eine Neuerung. Jetzt werden zum Beispiel den russischen Männern diese Einberufungsbefehle nicht mehr persönlich ausgehändigt, sondern elektronisch zugestellt. Und ab da, wo das jemand in seiner E-Mail gefunden hat, darf er nicht mehr das Land verlassen. Also da sieht man auch bei allem Gerede von Wladimir Putin zum Beispiel zuletzt auf der Pressekonferenz vorige Woche, dass es ja ach so viele hunderttausende Freiwillige gäbe. Man hätte dieses Gesetz von der Duma nicht verabschiedet und jetzt in Kraft treten lassen, wenn das so einfach wäre.
Dann sage ich vielen Dank, Sabine Adler, an unsere Osteuropa-Expertin und vielen Dank an Friederike Sittler hier bei mir im Studio, an die Leiterin Hintergrund Kultur und Politik hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wer gestern beim polnischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen TVP die Nachrichten gucken wollte, der ist enttäuscht worden. Da gab es abends nur einen Platzhalter mit dem Logo und mit so einem Weihnachtssternchen zu sehen. Das war aber keine technische Panne, sondern tatsächlich gewollt. Der neue polnische Ministerpräsident Donald Tusk, der macht nämlich direkt Nägel mit Köpfen, was die öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender angeht. Die komplette Führung der öffentlich-rechtlichen ist in Polen gefeuert worden. Also die Vorstandschefs, die Aufsichtsräte von TVP, von dem Fernsehsender, vom polnischen Radio und auch von einer Nachrichtenagentur. Und der Grund ist, unter der Vorgängerregierung, unter der PiS-Regierung, sind die Sender immer mehr zum Propagandasprachrohr geworden, zum Parteimedium sozusagen. Und Tusk will das jetzt wieder zurückdrehen und unabhängige Medien garantieren. Gerade nochmal die Kurve gekriegt, oder was sagen Sie, Frau Sittler?
Ja, das ist die richtige Entscheidung. Uns befremdet das vielleicht aus deutscher Perspektive, wenn wir an Öffentlich-Rechtliche denken und unseren Status als unabhängige Medien in Deutschland. Und da würde die Vorstellung, die Regierung würde jetzt unsere Senderspitze austauschen. In Polen ist es auch schon früher passiert, dass mit einer Wahl die einflussreichen Posten bei TVP ausgewechselt worden sind. Und ich hatte, bevor ich beim Deutschlandradio angekommen bin, beim RBB auch eine Zeit lang die Verantwortung für die Osteuropa-Redaktion. Und da gab es die Sendung Kowalski und Schmidt. Und die ist mit TVP zusammen produziert worden. Viele lange Jahre. Es gab da immer Moderator aus Deutschland, Moderatorin aus Polen. Und wir haben die produziert in Babelsberg. Und dann haben die Kollegin, man merkte das schon, wir reden jetzt so über das Jahr 2016, die haben einen wahnsinnigen Druck ausgestanden und sie haben unsere Beiträge, die wir gedreht hatten, dann immer schon anders vertont, die haben die schon entschärft.
Ach krass.
Und weil die Moderatorin natürlich Angst hatte, entlassen zu werden, die Producerin Angst hatte, entlassen zu werden und ich bin dann zu einer diplomatischen Mission aufgebrochen. Das gehört zu den eindrucksvollsten Reisen meiner Karriere, aber auch zu den furchtbarsten tatsächlich. Wollen Sie noch mehr davon
ja,
hören?
Ja, wollte gerade sagen, jetzt möchte ich auch wissen, was passiert ist.
Also ich habe dann den damaligen Direktor in Breslau bei TVP getroffen und ja, das war diplomatisch alles sehr formal. Wir haben auch Gastgeschenke ausgetauscht, wir haben uns freundlich unterhalten, gerieten aber in aller diplomatischen Sprache dann doch schon aber an dem Punkt aneinander, dass ich gesagt habe, eine Moderation ist neutral, bitteschön, und unsere Beiträge sind neutral, das ist Journalismus, und er fand das überhaupt nicht. Und,
also das war ein peace-naher Mensch.
Das war ein von der Peace eingesetzter Direktor, und es war auch völlig klar in der weiteren Kommunikation, dass die Anweisungen aus Warschau kamen. Und wir hatten es also wirklich schwer. Wir wollten es von deutscher Seite nicht aufgeben. Der RBB hat im Staatsvertrag auch immer drinstehen, die besondere Beziehung zu Polen. Deswegen war uns das wichtig. Aber es war mit DVP wirklich kaum noch auszuhalten. Die Sendung wurde immer kürzer, sie wurde immer mehr noch entfremdet. Wir konnten das eigentlich journalistisch nicht aufrechterhalten, wollten aber nicht weichen. Er hat uns dann letztlich einen freundlichen Brief geschrieben, in dem stand dann drin, dass man die Kooperation auf Eis lege. Aber dann war das Interessante die Nebenbei-Kommunikation. Die Producerin kriegte dann nämlich von ihm ein Schreiben, da stand dann drin, sollte sie nicht an uns weitergeben, aber eigentlich natürlich schon. Wir sollten das erfahren, und ich erfuhr es dann auch. Er verstehe es gar nicht, dass die Deutschen so wahnsinnig aggressiv seien. Die hätten doch damals in den KZs auch gezeigt, wie liebevoll sie mit deutschen Schäferhunden umgehen würden. Also so eine völlig krude Argumentation, aber so richtig, jetzt mal tritt ich unter die Gürtellinie, ne? Ihr Deutschen, ihr habt doch damals da das gemacht, aber zu euren Schäferhunden seid ihr lieb, aber uns, zu uns Polen seid ihr böse. Also ganz schrecklich, habe ich nie offiziell bekommen, aber sollte ich natürlich hören. So, dann wurde die Kooperation auf Eis gelegt, und wir sind dann damals für den RBB mit der Gazeta Wyborcza zusammengegangen als liberale, unabhängige Tageszeitung. Aber die hatten es auch verdammt schwer in dieser Zeit unter der PiS-Regierung.
Das glaube ich. Jetzt haben wir gehört, aus erster Hand tatsächlich, was das auch in der täglichen Arbeit bedeutet hat, ne? Und das will ich jetzt gar nicht schmälern, aber es war bei Ihnen in Anführungsstrichen nur eine Kooperation. Sie konnten hier zu Hause ja Ihr Programm weitermachen. So anders, Sie haben es geschildert, war das eben für die Moderatorin dort zum Beispiel. Jetzt frage ich mich bei diesem Austausch dieser Menschen. Da geht es natürlich um die Medienfreiheit, um die Pressefreiheit, um dieses urdemokratische Gut, was Donald Tusk da jetzt wiederherstellen will. Trotzdem war die Peace ja stärkste Kraft in der Wahl. Und es ist jetzt auch so, das ist jetzt alles nicht ganz geräuschlos. Zeitweise hatten die Peace-Anhänger die Fernsehsender besetzt, auch tatsächlich innen drin. Auch heute gibt es sehr viele Proteste. Es gibt viele Peace-Politiker, die sich sehr laut äußern und die das für sich nutzen, die wirklich das umdrehen und sagen, das ist Anarchie, das ist Rechtsbrechung, das ist eine Verletzung der Verfassung. Also eigentlich genau das, was Tusk ja wieder einsetzen will, nämlich ein demokratisches Grundprinzip, nutzt eben die Peace jetzt, um zu sagen, die greifen uns an, Skandal, Skandal. Also da frage ich mich, wie dieser Übergang dann auch in den Köpfen funktionieren kann.
Nicht von heute auf morgen. Wir nennen das, was da jetzt gerade passiert, Populismus, und wir kennen das ja immer, dass bestimmte Gruppierungen urdemokratische Formulierungen benutzen und sie umdrehen, um ihrem Populismus zu frönen. Das passiert da gerade, aus Sicht der Peace völlig verständlich. Ihnen entfleucht die Macht und sie versuchen, sie zu retten. Wir können jetzt nur darauf hoffen, dass es der neuen polnischen Regierung gelingt, dass sie nicht zerredet wird, sondern dass es wirklich gelingt, die unabhängige Justiz wieder zu stärken und die unabhängigen Medien zu stärken. Und sie bitte gesetzlich auch so abzusichern, dass egal, wie auch mal wieder gewählt wird, diese unabhängig sind. Weil das ist der Garant für eine lebendige Demokratie. Und das sehen wir ja immer dann, wenn die Medien besetzt werden, dass genau das nicht mehr passiert. Deswegen sind wir so stolz darauf, dass wir in Deutschland unabhängige Medien haben. Und lassen Sie uns das bitte beibehalten. Wir haben in Polen gesehen, was da passiert. Und bis man die Programme wieder so geändert hat und bis Vertrauen wächst von diejenigen, die Peace gewählt haben und gut finden, die haben jetzt eine schmerzliche Niederlage erlebt. Das muss man natürlich, die muss man auch zurückgewinnen. Das ist die Aufgabe der neuen Regierung, nicht nur die eigenen Wählerinnen und Wähler zu bedienen, sondern natürlich auch die anderen. Und das ist immer die Aufgabe nach Wahlen, die eine solche Kehrtwende bedeuten.
Der französische Schauspieler Gérard Depardieu, der steht ja seit längerem in der Kritik wegen Vergewaltigungs- und Missbrauchsvorwürfen. Und nicht nur in der Kritik, er steht auch vor Gericht. Und er hat jetzt aber Zuspruch und Unterstützung aus einer ungewöhnlichen Ecke gekriegt. Emmanuel Macron hat gesagt, Depardieu sei ein großer, oder er sei ein großer Bewunderer von ihm. Er sei ein großartiger Schauspieler. Er habe Frankreich bekannt gemacht, die großen Schriftsteller, die großen Persönlichkeiten. Und er hat dann noch zugefügt, es gebe vielleicht Opfer, also damit meint er die Missbrauchsvorwürfe, aber es gibt auch die Unschuldsvermutung. Und Frankreich dürfe nicht in ein Zeitalter der Verdächtigung abrutschen. Huch, Friederike Sittler.
Als ich das Thema vor der Sendung gehört habe, habe ich ja erstmal laut aufgeseufzt und gesagt, jetzt kriege ich aber schlechte Laune. Es ist ja richtig, dass Macron sagt, hallo, Unschuldsvermutung. Ich habe irgendwo auch noch gelesen, er hätte dann aber gesagt, Menschenjagd sei da passiert oder passiere und er sei stolz auf Depardieu. Und dann habe ich mir mal angefangen vorzustellen, wir würden eine wahnsinnig tolle Schauspielerin haben, die früher mal tolle Filme gemacht hat, die dann eine übergewichtige Gallierin gespielt hätte und dann in einen nicht ganz einwandfrei demokratischen Staat sich die Staatsbürgerschaft hätte geben lassen, um vor den Steuern im Heimatland zu fliehen, um immer wieder mit Alkoholproblemen aufzufallen, mit Verkehrsdelikten, mit einem Führerschein, der in Frankreich nicht entzogen werden kann, weil er aus Belgien stammt und so weiter. Können wir uns das vorstellen, dass dann ein Bundeskanzler Scholz sagen würde, also diese Schauspielerin ist der ganze Stolz unserer Nation. Also bei aller Wertschätzung für die Filme, die der Mann gemacht hat, ich kriege wirklich schlechte Laune, wenn ich mich damit auseinandersetzen muss. So, und es stimmt, wie gesagt, die Unschuldsvermutung. Aber bitte, wir wissen auch bis heute, dass Frauen, die von sexuellen Übergriffen, Vergewaltigung betroffen sind, von auch männlichen Machtspielen, Ausgrenzung, männliche Narrative. Wir haben sie immer noch, wir haben sie im beruflichen Kontext. Wir wissen, dass Frauen sich oftmals nicht trauen anzuzeigen. Ja, jetzt werden wieder einige sagen, es gab auch die Geschichten, wo Frauen fälschlich angezeigt haben. Und deswegen haben wir unabhängige Staatsanwaltschaften und Gerichte, auch in Frankreich. Die werden das bitte klären. So, dann müssen wir da gar nicht weiter drüber reden. Aber wir müssen den Frauen eine Stimme geben, den Menschen, die vergewaltigt worden sind, den Menschen, die sexuell von Übergriffen, und zwar gerichtlich festgestellt, betroffen sind. Und sie müssen sich trauen können, in Gesellschaften das auch sagen zu können. Und dann müssen sie auch Schutz erfahren, weil viel zu oft werden dann die Frauen niedergemacht und werden vor Gericht auch teilweise sehr despektierlich befragt. Sie werden nicht geschützt. Und dann, bitteschön, möchte ich, dass Herr Macron das auch sagt. Also nun mische ich mich nicht in Frankreich ein, aber jetzt, das war jetzt mal mein Zorn und mein Ärger darüber. Und ich sowieso, jetzt habe es ja, glaube ich, schon mehrfach gesagt, ich habe jetzt mit so vielen Männern mich auch heute wieder auseinandersetzen müssen, dass ich gerne immer die weibliche Perspektive einnehme und möchte, dass wir die Stimme der Frauen in der Öffentlichkeit hören.
Es gab in dem Zusammenhang, weil ich mich gefragt habe, wieso äußert sich denn Macron dazu, eine Stimme von einer Frau in der Öffentlichkeit in Frankreich. Die französische Kulturministerin Rima Abdul-Malak, die hatte Depardieus Verhalten gegenüber Frauen vor einigen Tagen als Schande für Frankreich bezeichnet und auch eingeleitet, dass er aus der Ehrenlegion ausgeschlossen werden soll. Es ist nämlich ganz aktuell ein Dokumentarfilm erschienen. Da sieht man Depardieu, wie er auf einer Drehreise in Nordkorea sehr viele vulgäre, sexistische Kommentare macht, kann man auf YouTube angucken, ist sehr unschön. Aber was ich mich trotzdem gefragt habe, ne, die jetzt sagt die Kulturministerin was, dann sagt der Präsident was, ist diese politische Ebene von Ministerinnen, von Präsidenten, die ja selber einen inhaltlichen Zuschnitt haben in dem, was sie tun, ist das dann angemessen, dass eben auf dieser Ebene das diskutiert wird? Man könnte ja auch einfach sagen, man ignoriert Depardieu, das Gericht spricht und dann ist gut.
Genau, dann ignorieren wir morgen Depardieu auch mal, wäre mir sehr lieb. Und tatsächlich finde ich es auch nicht angemessen, aber es ist auch ein Spiegelbild dessen, was wir in vielen Gesellschaften heute im öffentlichen Diskurs erleben, dass Politikerinnen und Politiker sich bei solchen Fragen äußern. Sie werden auch danach gefragt und dass sie natürlich auch versuchen, dann wiederum Stimmen zu bekommen, weil Depardieu für viele in Frankreich ja so ein Nationalheiligtum offenbar ist. Ich weiß gar nicht, warum man diese Dokumentation gemacht hat, warum man die, also ich habe dann auch überlegt, gucke ich mir das jetzt auf YouTube an und ich habe gedacht, nein, ich muss mir keinen Mann anschauen, der vulgär und sexistisch ist. Ich glaube den vielen Betrachterinnen und Betrachtern, die mir sagen, das ist so. So, und dann ist Schluss für mich. Ich will das wirklich nicht mehr sehen.
Das Klimageld ist ja ein Konzept, das im Koalitionsvertrag der Ampel drinsteht. Das soll ein Kompensationsmechanismus sein, der mit dem CO2-Preis zusammenhängt. Einnahmen aus einem höheren CO2-Preis sollen dann an die Menschen zurückgegeben werden. Und es gibt jetzt eine gemeinsame Protestaktion von WWF, Arbeiterwohlfahrt, IG Bau und noch anderen Verbänden. Die richtet sich an die Bundesregierung, diese Protestaktion. Und die sagen, die Verbände, wir wollen nicht mehr warten. Klimageld jetzt. Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband sagt, wir brauchen eine Klimaprämie auf jeden Fall. Wir müssen klimabewusstes Verhalten belohnen und zwar auf soziale Art und Weise. Ich frage mich, ich würde grundsätzlich sagen, total die gute Forderung, müssen wir darüber diskutieren und steht eben auch im Koalitionsvertrag. Also das gute Recht der Verbände, da auch drauf zu pochen. Nur das Timing ist vielleicht gerade nicht ganz so gut gewählt.
Ja, das war noch so ein Thema, wo ich erstmal geseufzt habe, weil ich dachte, aha, wir haben am Anfang der Sendung über den Haushalt gesprochen und über die Diskussion, kann man denn eigentlich die Schuldenbremse nochmal aussetzen? Wo kommt denn eigentlich das viele Geld her, das wir brauchen, auch eben für den Klimaumbau unserer Gesellschaft? Und dann kommen jetzt schon wieder die nächste Forderung und das Klimageld ist ja eine pauschale Zahlung und die Geschichte ist zu kurz erzählt, wenn man nur sagt, es steht im Koalitionsvertrag und diese Auszahlung ist noch nicht erfolgt, weil die Argumentation der Regierung ist ja, dass es durch die EEG-Umlage schon Rückzahlungen gegeben hat. Jetzt kommt das sozialpolitische Argument, dass diejenigen, die eben wenig verbrauchen, natürlich von einer Pauschale von, ich glaube, 179 Euro am meisten profitieren würden, weil sie halt im Verhältnis erstens sowieso weniger heizen und zweitens weniger Budget haben. Ich finde trotzdem diese Pauschalauszahlung schwierig. Da müsste man, finde ich, es deckeln und sagen, also bestimmte höhere Einkommen bekommen das dann nicht mehr. Und dann heißt es auch immer, die Armen in der Gesellschaft, die sind diejenigen, die am wenigsten heizen. Naja, die wohnen auch teilweise in so zugigen, ungedämmten Wohnungen. Die haben nicht die modernste Heizung. Möglicherweise haben die doch ganz schön hohe Heizkosten. Vielleicht ist dann sogar die andere Form der Umlage besser. Vermag ich nicht bis ins letzte Detail zu bestreiten. Und Sie haben recht. Ja, die Verbände haben recht darauf, das jetzt auch zu benennen, so wie vorhin wir es hatten. Die Bauern haben recht drauf zu protestieren. Aber es war jetzt nicht das Thema, das ich gerade noch kurz vor Weihnachten gebraucht hätte. Und angesichts dieser echt schwierigen haushaltspolitischen Diskussionen und der Frage auch, wie viel Schulden können auch nachfolgende Generationen eigentlich verkraften und wie wichtig ist es jetzt nochmal Geld auch den Menschen zu geben. Schwierig.
Jetzt ist es so, Sie haben, glaube ich, die Zahl genannt, 179. Ich glaube, die Verbraucherzentrale, der Bundesverband, die haben mal ausgerechnet, eigentlich müsste die Bundesregierung jetzt schon, ich glaube, 139 Euro waren es fürs letzte Jahr an die Bürgerinnen und Bürger auszahlen, wenn sie das als Klimaprämie machen würden, wie so eine Art Schulden sozusagen. Ich glaube, so ein richtige Zahl, so wie das dann künftig eventuell sein könnte, steht noch gar nicht so doll im Raum. Nur ist die Frage, Sie haben es angesprochen, auch die Frage nach, wie schnell ist denn dann sowas umsetzbar? Also wir haben besprochen gerade, wird ganz viel auch über das Geld ausgeben geredet. Da wird natürlich viel auch dann so ein bisschen weggeschoben. Also zum Beispiel sagt Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, ja, wir bleiben im Plan, das steht im Koalitionsvertrag, aber er sagt eben auch nichts von einem Zeitplan. Und da kommt dann kommen dann die Grünen, zum Beispiel Katrin Göring-Eckardt, die Grünen-Politikerin, die eben sagt, nee, wir brauchen das schnell, weil genau ab Januar eben der Strom, Gas, Öl, Benzin sehr viel teurer wird für die Menschen und die eben darauf angewiesen sind, die sich vielleicht eben das nicht leisten können, die brauchen da eine Entlastung. Also würde ich sagen, gut, soziale Fragen haben auch natürlich manchmal eine Dringlichkeit, die man aus einer Warte, wo man selber nicht drauf angewiesen ist, ne? Ich bin da nicht drauf angewiesen, ne? Auch relativ leicht sagen kann, ah, naja, dann machen wir das mal irgendwann anders.
Ja, also klar, das ist die Frage, man muss immer die Menschen, die es dann wirklich betrifft, fragen. Und ich würde mir aber an der Stelle noch mehr Transparenz und leicht nachvollziehbare Informationen wünschen, was uns wirklich bevorsteht. Weil ich habe das, glaube ich, letztes Jahr schon mal hier in der Sendung gesagt, dass ich schon gar nicht mehr wusste, was ich wann wie erstattet bekomme und wie teuer das Ganze wird. Ich habe jetzt die Abrechnung meiner Heizkosten für 2022 bekommen. Was ich in 2023 ausgegeben habe, weiß ich nicht. Ich habe letzten Winter natürlich auch die Heizung runtergedreht und ich habe auf meine heißgeliebte Badewanne des Öfteren verzichtet. So, dieses Jahr bin ich gar nicht so sehr zum Energiesparen aufgefordert worden und so richtig ahne ich nicht, was mir denn dann wohl mit der Abrechnung 2024, also die dann für 2024 in 2025 kommt, oder was ich jetzt für 2023 zahle. Da würde ich mir wünschen, dass wir viel stärker einfach nachzuvollziehbare Informationen haben, dass man es dann noch besser kalkulieren kann. Und dann wüsste ich auch, ob diese 139 oder 170, wie auch immer, Euro wirklich notwendig sind und könnte es besser beurteilen. Aber da haken wir. Wir reden über die Emotion, die dabei auch ist, und wir reden aus einer sozialpolitischen Warte, das ist richtig, aber wir brauchen auch, um politische Vorgänge zu beurteilen, viel mehr Informationen.
Die Vorsitzende des Journalistinnenbunds und Leiterin der Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik hier im Deutschlandfunk Kultur war mein Gast hier heute Mittag. Ich sage vielen Dank, Friederike Sittler, und frohes Fest.
Danke gleichfalls.